Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen in den News, auf Insta und auch sonst überall. Um das Thema Russland und Ukraine kommt gerade niemand drumherum.
Ja, es ist irgendwie schon seit Wochen immer mal wieder in den News. Und am Montag kam dann die Meldung, da ist nämlich was passiert, dass viele PolitikerInnen in den letzten Wochen versucht haben zu verhindern. Der Konflikt mit Russland ist weiter eskaliert.
Ja, da ist jetzt ganz viel passiert und auch von Krieg die Rede. Und wenn ich das dann so höre, dann macht mir das echt schon ein bisschen Angst.
Ja, und es gibt auch irgendwie schon so viele Infos, aber irgendwie verwirren die mich auch. Und vor allem, weil ich die Hintergründe nicht so ganz verstehe. Und auch ihr habt uns auf Insta voll viele Fragen geschickt. Und wir versuchen das jetzt mal gemeinsam zu checken, was da eigentlich los ist. Und wir haben schon letzte Woche Mittwoch mit der Folge angefangen und gemeinsam mit Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Interviews mit verschiedenen Leuten zu führen. Aber es passiert momentan ja so viel, dass das, was man an dem einen Tag macht, ja an dem nächsten Tag nicht mehr aktuell ist. Und deshalb haben wir uns jetzt nochmal neu mit den Leuten verabredet.
Ja, wir sortieren das jetzt einfach nochmal neu für euch. Aber ganz wichtig vorab, also wenn ihr das jetzt hört, es ist Stand vom 23. Februar. Also wenn ihr diese Folge später hört, dann kann es sein, dass in der Zwischenzeit wieder was Neues passiert ist und es da schon wieder Updates gibt.
Wir wollen diesen Krieg und die ganzen Nachrichten der letzten Tage besser verstehen und schauen uns in dieser Folge einmal an, was da los ist zwischen Russland, der Ukraine und auch was Deutschland damit zu tun hat und was das Ganze für uns bedeutet. Ich bin Viktoria.
Und ich bin Johanna und los geht's.
Die und du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin.
Ein Krieg in Europa, den gibt es schon und zwar seit fast 8 Jahren im Osten der Ukraine. Das ist in Deutschland hier irgendwie gar nicht so präsent, aber es ist auch gar nicht so weit weg. Also wenn man sich das mal auf der Landkarte anschaut, dann ist von Berlin die Ukraine ungefähr genauso weit weg wie zum Beispiel Spanien. Und das Ganze ist total komplex und ich glaube, aber auch beim Erklären der Situation kann man auch echt viel falsch machen. Wir finden aber trotzdem, dass wir über dieses Thema sprechen sollten. Und deshalb sprechen wir auch mit Leuten, die uns hilfreiche Einordnungen und Perspektiven geben können. Johanna war zum Beispiel auch auf einer Demo für Solidarität mit der Ukraine und hat dort mit Maxim gesprochen. Seine Eltern kommen nämlich aus der Ukraine. Und wir haben auch mit einer jungen Russin gesprochen und wir sprechen mit Oliver vom SWR Hauptstadtstudio, der uns Deutschlands Interessen und auch Absichten hier später auch noch genauer erklären wird. Zuerst müssten wir aber mal die Basics verstehen und dazu spreche ich jetzt mit Christina Nagel. Sie ist Reporterin für die ARD in Moskau. Hi Christina.
Hallo, grüß euch.
Der Auslöser für die ganze Eskalation war ja jetzt, dass der russische Präsident Putin am Montagabend eine Rede gehalten hat. Was genau hat er denn in dieser Rede gesagt?
Naja, das war schon ziemlich hart, was er da gesagt hat, weil er im Prinzip gesagt hat, die Ukraine ist eigentlich gar kein richtiger Staat, die hat eigentlich gar keine richtige Geschichte und eigentlich gehört sie zu Russland. Dann hat er auch noch sehr gewettert gegen das westliche Verteidigungsbündnis, gegen die NATO. Da würde versucht, die Ukraine gegen Russland aufzubringen, um von da aus dann Russland anzugreifen. Also das war schon alles sehr scharf formuliert und am Ende hat er dann gesagt, wir müssen unsere Interessen schützen. Wir müssen unsere Bürger schützen und deshalb werden wir jetzt eben die Volksrepubliken Luhansk und Donetsk anerkennen. Die haben sich irgendwann selber mal zu Republiken erklärt und jetzt hat er sie eben zu offiziellen unabhängigen Staaten erklärt und das hat das Ganze fast dann irgendwann zum Überlaufen gebracht.
Und diese selbsterklärten Volksrepubliken sind aber auf dem Gebiet sozusagen der Ukraine oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, und da muss man jetzt so ein Stück weit zurückgehen in der Geschichte, weil vor 8 Jahren hat es ja eine Revolution gegeben in der Ukraine. Da sind Leute auf die Straße gegangen, die ganz klar gesagt haben, wir wollen einen europäischen Weg gehen. Also wir wünschen uns ein Land, in dem es demokratisch zugeht, in dem die Gerichte unabhängig entscheiden. Wir wollen frei reisen. Und sie wollten dabei die Hilfe der Europäischen Union haben und sie wären eben auch gern ein Teil dieser Europäischen Union. Und das hat Russland natürlich alarmiert, weil es traditionell ganz enge Beziehungen in den Osten der Ukraine gehabt hat. Und da waren eben auch viele der Meinung, nee, das ist ein Weg, den die Ukraine da jetzt gehen will, den wollen wir nicht mitgehen. Und dann haben sie eben entschieden, diese 2 Gebiete, Luhansk und Donetsk, dann machen wir uns eben unabhängig von der Ukraine. Dann erklären wir uns jetzt eben für selbstständig. Das ist das, was man dann eben Separatismus nennt. Deshalb werden die Leute da oft als Separatisten genannt. Und man hat dann eben mit Unterstützung von Russland das in die Tat umgesetzt. Völkerrechtlich, also rechtlich, international gehören sie immer noch zur Ukraine, aber Russland hat sie jetzt als Staaten anerkannt und eben auch gesagt, wir werden diese Unabhängigkeit auch im Zweifel militärisch an der Seite dieser Volksrepubliken verteidigen.
Lia hat uns auch über Instagram gefragt, was eigentlich Separatisten genau sind. Kannst du uns das vielleicht nochmal sagen?
Also Separatisten sind Leute, die in einem Land, also in diesem Fall jetzt in der Ukraine, leben, aber sagen, eigentlich wollen wir nicht mehr Teil der Ukraine sein. Wir wollen lieber einen eigenen Staat haben. Wir wollen unser Ding machen und die dann eben entscheiden, wir erklären uns jetzt für selbstständig und bauen eigene Strukturen auf. Wir machen ein eigenes Parlament, wir haben eine eigene Armee, wir haben eine eigene Polizei und wir haben eigene Grenzen. Aber wir fühlen uns eben nicht mehr als Teil eines Landes, in diesem Fall eben der Ukraine.
Und was genau heißt das jetzt für die Leute, die in diesen Gebieten leben?
Das heißt, sie hoffen jetzt, dass wenn dieser Konflikt in der Ostukraine, der jetzt schon 14.000 Tote gefordert hat, weil immer wieder geschossen wird, weil es immer wieder einen offenen Krieg gibt, dass da die Russen an ihrer Seite stehen und zwar ganz offensichtlich und offen und eben dafür sorgen, dass sie in Sicherheit kommen, dass da abgeschreckt wird, dass also die Ukraine gar nicht mehr versucht, in diese Gebiete wieder reinzukommen. Denn das ist das, was ihnen immer unterstellt wird. Also die eine Seite sagt, die Ukraine greift uns an und die andere Seite sagt, nein, das ist ja Russland, die Ukraine eigentlich vernichten wollen, die immer mehr Teile von der Ukraine an sich reißen will.
Du hast ja jetzt eben schon den ganzen Konflikt angesprochen. Kann man auch sagen, was jetzt der Auslöser für diesen Konflikt sozusagen war?
Also im Prinzip ist das nur ein Teil des Auslösers für diesen ganzen Konflikt. Also da streitet man ja, wie gesagt, schon seit 8 Jahren rum. Diesen Ost-Ukraine-Krieg, den gibt es schon seit 8 Jahren. Da geht es natürlich um russische Interessen. Aber es geht eben auch um noch viel mehr. Da geht es dann wieder um dieses Verteidigungsbündnis, um die NATO und um die EU, wo die Ukraine Mitglied werden will, weil für Russland ist diese Westbindung der Ukraine etwas, was man nicht hinnehmen will. Und die Vorstellung, dass zum Beispiel die Ukraine quasi vor der Haustür der Russen ein NATO-Basis hat, dass da Waffen stationiert werden können, das ist was, wo Putin sagt, das werden wir überhaupt nicht akzeptieren. Und deshalb hat der russische Präsident dann immer wieder gesagt, wenn ihr das nicht ausschließt, dass die Ukraine in die NATO kommt, dann werden wir ganz viel Druck machen, damit ihr das am Ende doch tut. Und das ist jetzt diese große Ukraine-Krise, weshalb Russland ja entlang der ukrainischen Grenze überall Waffen stationiert hat, Militär stationiert hat und wo man immer wieder auch von den Amerikanern und von der NATO fordert, ihr müsst uns schriftliche Garantien geben, denn das ist für uns ein Sicherheitsrisiko und das sind wir nicht bereit hinzunehmen.
Du bist ja selbst gerade in Russland vor Ort. Wie sehen denn so die Menschen das da? Unterstützen da viele die Meinung Putins oder gibt es da auch viele unterschiedliche Meinungen?
Es gibt natürlich viele unterschiedliche Meinungen. Diesen Schritt, den Putin jetzt gemacht hat, indem er die Volksrepubliken anerkannt hat, das ist etwas, da sagen viele, das war richtig, wenn man so auf der Straße mal rumfragt, weil sie einfach hier Bilder gezeigt bekommen im Fernsehen, wo man eben sieht, Frauen mit kleinen Kindern, die sich in Russland in Sicherheit bringen, alte Frauen, die davon berichten, wie ihre Häuser beschossen worden sind. Man sieht hier zerstörte Häuser, man sieht irgendwelche brennenden Panzer, die angeblich von der ukrainischen Armee sind, die versucht haben, nach Russland einzudringen. Das heißt, da sagt man, wir müssen unsere Leute da schützen tatsächlich, weil Putin hat da auch sehr viel russische Pässe verteilen lassen müssen. Das heißt, das wird als richtig empfunden. Gleichzeitig hat man aber natürlich, wenn man so die Weltlage sich ansieht, wenn man sieht, da kommen jetzt Sanktionen, die USA spricht davon, dass es einen großen Krieg gibt, dass man da schon ein bisschen Sorge hat, dass es dazu kommen könnte, weil den will am Ende natürlich hier auch keiner.
Und was will die Regierung der Ukraine? Also will die zum Beispiel immer noch der NATO beitreten?
Ja, unbedingt. Und gerade jetzt erst recht, muss man sagen. Also eigentlich will die ukrainische Führung das schon seit 2008. Da wurde der erste Antrag gestellt. Die NATO sagt dann immer so, ja, wir müssen mal gucken. Die schieben das schon sehr lange auf die Bank, weil sie natürlich wissen, dass es diesen offenen Konflikt mit Russland gibt. Und da tut man sich dann ein bisschen schwer zu sagen, wir nehmen die Ukraine auf. Man hat es aber nie ausgeschlossen. Also das, was Putin will, das will die NATO nicht. Da sagt man, wir haben ein Prinzip und das heißt, unsere Tür ist offen für alle, die wollen. Aber man muss dazu natürlich bestimmte Bedingungen erfüllen, um Mitglied werden zu können. Und das tut die Ukraine noch nicht, gerade weil sie diesen offenen Konflikt hat. Und man muss natürlich dann auch sagen, dass dieser Konflikt, der da jetzt tobt und dieser Nervenkrieg, der da gerade stattfindet, in dem die Ukrainer immer nie wissen, greift Putin jetzt an, greift er nicht an, gibt es eine große Invasion, wird vielleicht die Hauptstadt Kiew bombardiert, dass das dazu geführt hat, dass viele Leute, die immer gesagt haben, ich weiß nicht, müssen wir wirklich in ein Militärbündnis, ist es wirklich nötig, können wir nicht einfach für uns bleiben und unser Ding machen, dass die inzwischen sagen, wir haben so viel Angst davor, dass Russland hier einmarschiert, dann gehen wir doch besser in die NATO, dann haben wir den Schutz der westlichen, ja, von Europa, von Amerika, von vielen anderen Mächten, dann fühlen wir uns einfach sicherer. Das heißt, im Prinzip hat der Kreml gerade mit dem, was er getan hat, ein bisschen auch das Gegenteil bewirkt. Er hat nochmal dafür gesorgt, dass mehr Leute jetzt dafür sind, dass man in dieses Bündnis reingeht.
Der Kreml, kannst du es vielleicht nochmal ganz kurz erklären?
Also mit der Kreml, das ist einfach die russische Führung im Ganzen, wird dann ja oft immer verkürzt als der Kreml bezeichnet. Das heißt, da ist natürlich der russische Präsident, aber der ist natürlich ja auch nicht alleine. Das heißt, da gibt es noch seine Minister, aber dazu zählt dann auch immer noch alles das, was drumherum passiert. Das heißt, da gibt es die Geheimdienste, die natürlich jetzt gerade eine große Rolle spielen, das Militär, das eine große Rolle spielt und natürlich auch das Parlament, was eben auch abgesegnet hat, dass es okay ist, wenn Putin jetzt entscheiden sollte, er leistet Militärhilfe und er schickt Soldaten in diese Gebiete in der Ostukraine, die eigentlich ukrainisches Territorium ist, aber jetzt eben eigenständig aus russischer Sicht, dass die da auch grünes Licht gegeben haben, dass er da einmarschieren kann.
Also ich fand das Gespräch mit Christina super hilfreich, weil ich jetzt auch mal die ganzen Hintergründe ein bisschen besser verstehen konnte und man überhaupt mal verstanden hat, wie es überhaupt jetzt zu dieser angespannten Lage gekommen ist.
Ja, ich habe aber auch, also mir wurde einfach dadurch nochmal klar, wie ernst die Lage wirklich ist. Also auch durch diese Bilder, die sie erzählt hat, dass da jetzt Leute fliehen. Es hat mir einfach ja gezeigt, wie ernst es einfach ist. Und was mich auch ein bisschen mitgenommen hat, sie hat ja auch gesagt, dadurch, dass man einfach nie genau weiß, wie es jetzt weitergeht, dass es halt für die Leute auch noch mal schlimmer ist und sie dadurch so viel noch mehr Angst haben.
Ja, und auch, dass es einfach schon 14.000 Tote in diesem ganzen Konflikt gab, das war mir ehrlich gesagt auch nicht so bewusst, dass das so große Ausmaße schon genommen hat. Wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt, dann habt ihr es vielleicht auch schon mitbekommen, dass momentan auch ziemlich viele Demonstrationen zu diesem Thema sind. Hier in Berlin gibt es nämlich auch einige.
Ich war am Wochenende auf einer Demo für Solidarität mit der Ukraine vom Brandenburger Tor und habe da Maxim begleitet. Er ist Mitte 20 und ist in Deutschland aufgewachsen. Seine Eltern kommen aber aus der Ukraine und er hat auch noch viele Freunde und Familie dort. Und auf der Demo am Wochenende, da hat sich Maxim noch das hier gewünscht.
Ich wünsche mir, dass die Ukraine Mitglied von westlichen Staatengemeinschaften wird, das heißt EU und NATO. Und dass der Krieg auf diplomatischen Wege beigelegt wird. Dazu gehört aber auch, dass Russland seine Truppen aus der Region Ostukraine und der Krim abzieht. Und auch diese quasi-staatlichen Verbünde, diese separatistischen Verbünde, wie es in deutschen Medien genannt wird, wobei meiner Meinung nach sind das eher von Russland kontrollierte Hybridarmeen vor Ort, dass die dann auch aufgelöst werden.
Dann kam Putins Rede aber am Montag und die Situation hat sich eben nochmal verändert. Deshalb habe ich dann Maxim am Dienstag nochmal getroffen.
Hey Maxim.
Hi.
Wie geht's dir denn heute?
Ja, natürlich die Nachrichten, die man aus der Ukraine mitbekommt, die sind sehr besorgniserregend. Aber ich habe mir so die Einstellung da für mich überlegt, dass ich jegliche negative Emotionen in Aktionen überleite. Deswegen organisieren wir auch direkt in einer Stunde eine Demo vor der russischen Botschaft. Und das hat anscheinend so viele Wellen geschlagen, dass auch andere Organisationen, deutsche politische Parteienorganisationen, auch gleichzeitig Demos am gleichen Ort zur gleichen Zeit angemeldet haben. Das heißt, mal gucken, was uns heute auf uns zukommt.
Hast du denn Angst? Also jetzt, wie es weitergeht?
Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, weil ich habe noch nicht wirklich Zeit gehabt, über meine Emotionen dahingehend nachzudenken. Weil als diese Entscheidung vom Sicherheitsrat kam, dass diese Gebiete als unabhängig anerkannt werden, haben wir direkt eine Spontan-Demo angemeldet. Gestern um 17 Uhr stand 19 Uhr im strömenden Regen vor der russischen Botschaft und haben 2 Stunden lang entsprechend Putin-kritische Slogans verkündet. Und dann haben wir uns direkt um die heutige Demo gekümmert. Also direkt sind wir nach Hause gefahren und haben die Demo angemeldet für heute. Und da haben wir auch versucht, massivst Werbung dafür zu machen.
Und wie blickst du jetzt so auf die Situation in der Ukraine? Also wie siehst du das? Wie sehen das andere junge UkrainerInnen?
Ja, schwierig. Also natürlich sind wir alle besorgt. Ausgehend einfach von der Lage, dass durch die Anerkennung von diesen besetzten... Also man muss es sich ja so vorstellen, Putin hat diese besetzten Gebiete anerkannt, aber eigentlich wird ja auch nur ein geringer Teil dieser administrativen Einheiten auch wirklich kontrolliert von vom russischen Besatzungsregime dort. Aber gleichzeitig wurde auch der Anspruch auf das gesamte Gebiet verkündet. Von daher besteht da die Gefahr, dass Russland da weiter militärisch vorgehen wird und auch in Gebiete vorrücken wird, die jetzt nicht von Russland kontrolliert werden, sondern von der Ukraine. Und ich schätze mal, die Ukraine wird wahrscheinlich da auch sich wehren. Das heißt, die Gefahr von einem größeren Konflikt besteht leider. Und das ist eine sehr brenzlige Situation. Aber zu uns, also wir sind wie gesagt bereit, für die Ukraine einzustehen. Das höre ich auch von meinen Verwandten und Freunden in der Ukraine. Das höre ich auch von den ukrainischen Aktivistinnen hier. Natürlich ist unser Einsatz für die Ukraine anders, weil wir quasi versuchen, hier auf die politische Ebene in Deutschland auch europäische Institutionen Einfluss zu nehmen, dass halt Sanktionen gegen Russland verkündet werden, dass ein klares Vorgehen gegen Russland ermöglicht wird. Genau.
Du hast ja gerade schon deine Freunde und Familie in der Ukraine angesprochen. Was haben die denn noch so erzählt? Hast du da schon so ein paar Erfahrungsberichte von denen mitbekommen, wie es denen gerade geht?
Ja, also man muss doch, wie gesagt, dazu sagen, dass die Ukraine sich ja schon seit 8 Jahren im Kriegszustand befindet. Natürlich durch die Anerkennung ist das jetzt noch eine neue Dimension, weil davor waren auch russische Soldaten in diesen Gebieten, aber Russland hat das immer vertuscht und gesagt, ja, das ist nur ein Bürgerkrieg, so, da sind keine russischen Soldaten. Jetzt ist es offiziell. Das heißt, diese Barriere, die Russland davor immer hatte, von der offenen Aggression, die ist jetzt verschwunden. Das ist gefährlich. Und auch wenn man sich die Rede von Putin gestern anhört, vor seiner Nation, die voller, also ich sag's mal ganz hart, voller imperialistischem und revisionistischem Schwachsinn bestand.
Willst du das vielleicht kurz erklären, was du damit meinst?
Okay, also zum Beispiel, Putin hat viel zur Historie der Ukraine gesagt. Und da hat er gesagt, dass die Ukraine von Russland gegründet wurde. Und dass die, also beziehungsweise von Lenin damals, als die Sowjetunion gegründet wurde, hat er gleichzeitig auch so die heutige Ukraine mitgegründet. Und davor hatte die Ukraine keine Geschichte und gehört eher alles zu Russland und hat deswegen auch nicht wirklich ein Existenzrecht. Und natürlich, also das stimmt nicht. Die Ukraine hat eine Geschichte, die mehrere Jahrhunderte zurückliegt, eine eigene Sprache, eine eigene Kultur, eine eigene nationale Entwicklung.
Und wie ging es dir, als du die Rede gehört hast? Was hat das so mit dir gemacht?
Ausschnitte davon angehört und die haben mich aufgeregt, deswegen habe ich mir nicht die gesamte Rede angehört.
Und was wünschst du dir jetzt so von der deutschen Bundesregierung, wie die jetzt noch weiter handeln?
Eigentlich bleiben die gleichen Forderungen wie in die letzten, so seit wir angefangen haben mit unserer Organisation Demos zu organisieren, weiterhin eine klare Kante gegen Russland zeigen, mehr Sanktionen gegenüber Russland. Und natürlich auch mehr Unterstützung für die Ukraine, auch im militärischen Sinn.
Okay. Und wenn wir mal allgemein wieder auf die Zukunft schauen, was wäre jetzt wieder dein Wunsch für die Zukunft? Was erhoffst du dir?
Natürlich Frieden, das ist selbstverständlich. Ja. Und ich hoffe, dass die Ukraine da auch, also weil zum Beispiel auch meine Verwandten, die kommen ja aus den Gebieten, die jetzt von Russland als unabhängig anerkannt wurden.
Stimmt, die sind geflüchtet, gell?
Genau. Ja. Und ich möchte, dass diese Gebiete wieder Teil der Ukraine werden und dass die Ukraine ein demokratischer, proeuropäischer, prowestlicher Staat sein wird, der in Frieden lebt und von anderen Staaten, die eine autoritäre Außenpolitik haben, in Ruhe gelassen wird.
Ich fand es auf jeden Fall krass, wie stark verantwortlich er sich für die Ukraine fühlt, also beziehungsweise dafür, für die Ukraine einzustehen. Aber vielleicht ist es auch noch wichtig zu sagen, dass er jetzt nur eine Person ist und wir das jetzt nicht verallgemeinern können. Also er spricht jetzt nicht für alle Leute in der Ukraine.
Ja, aber er hat auf jeden Fall schon mal ganz gut deutlich gemacht, sodass sie die Situation auf jeden Fall nicht so hinnehmen wollen irgendwie. Maxim klingt zwar ziemlich so beschäftigt, weil er die ganze Zeit ja auch die Demos organisiert hat und sowas, aber ich finde, man hört ihm auch irgendwie so die Bedenken und schon so ein bisschen Angst vielleicht auch einfach raus, die er einfach hat.
Ich finde vor allem auch Wut irgendwie, also dass er jetzt auch wütend ist. Und ich habe auch gemerkt, dass jetzt, also ich habe ihn ja dann gestern nochmal getroffen, im Gegensatz zu Samstag. Und am Samstag, da war er viel emotionaler, hat irgendwie noch mehr über seine Ängste gesprochen, ein bisschen mehr über die Hintergründe auch des Konflikts oder wie die Familie drüber denkt. Und diesmal habe ich gemerkt, wie sehr er da auch als Aktivist da war. Also er hat ja auch gehofft, dass das viel Aufmerksamkeit bekommt, damit eben die ukrainische Sicht sichtbarer wird. Und er hat wieder weniger so über sich selbst und seine Erfahrungen gesprochen.
Jetzt haben wir ja schon die Seite von Maxim einmal gehört, aber wir wollten auch noch wissen, wie junge Leute aus Russland das Ganze sehen. Und deswegen hat sich Johanna jetzt mit dir, Katharina, unterhalten.
Wir haben das erste Mal auch schon am Montag tagsüber gesprochen. Sie kommt auch aus Russland und ist dort aufgewachsen, ist jetzt aber seit 2,5 Jahren in Deutschland zum Studieren. Ihre Eltern leben aber noch in Russland. Und am Montagnachmittag, da habe ich auch schon gemerkt, wie sehr sie das alles beschäftigt, aber auch wie vorsichtig sie sich da ausgedrückt hat, vor allem eben dann, wenn es um Kritik an Russlands Regierung geht.
Ich habe aber auch vor allem Angst, dass es zu einem krassen Krieg führen wird und dass dann auch im Endeffekt auch mein Leben irgendwie betreffen wird, wenn da zum Beispiel schon wirklich eine Eskalation gibt, dass ich dann nicht mehr nach Russland fahren kann, beziehungsweise wenn ich in Russland bin, dass ich dann nicht so einfach nach Deutschland zurückkommen kann zum Studium, zum Arbeiten.
Ich habe sie dann am Dienstag nochmal angerufen, also nachdem Putin seine Rede gehalten hat und die Lage dann noch weiter eskaliert ist.
Hey, Jekaterina.
Hi Johanna, danke, dass ich da sein darf.
Wie geht's dir denn jetzt?
Oh mein Gott. Also ich habe jetzt die letzten 2 Tage, 3, 4, keine Ahnung, irgendwie die unendliche Zeit, die Nachrichten Tag und Nacht verfolgt. Also wirklich wortwörtlich. Und noch gestern habe ich gehofft, dass es vielleicht doch noch Frieden geben wird, dass es vielleicht noch Hoffnung gibt, dass es irgendeine gemeinsame diplomatische Lösung gefunden werden könnte. Und naja, genau, also mit neuesten News würde ich sagen, meine Hoffnung ist jetzt nicht mehr da. Die einzige Hoffnung, die ich noch habe, ist, dass es vielleicht doch keiner verletzt wird, keine Menschen sterben müssen. Aber insgesamt bin ich einfach verzweifelt, wütend, besorgt und auch teilweise einfach sprachlos. Und ich kann einfach gar nicht glauben daran, was passiert. Ich weiß noch vor 8 Jahren diese ganze Geschichte mit dem Krim. Und schon damals dachte ich mir, es ist jetzt Mittelalter? Was geht überhaupt ab? Das kann doch nicht sein, dass mein Heimatland irgendwie sowas jetzt in der Welt macht und keiner kann was dagegen unternehmen. Und doch ist es dann durchgerutscht und here we are, 8 Jahre später, passiert ungefähr sowas Ähnliches und keiner weiß wieder, was man unternehmen kann. Und ja, alle meine Reaktionen sind sehr emotional und das sind ja auch nur Reaktionen. Ich habe das Gefühl, ich kann wieder nichts dagegen tun und das ist so ein Gefühl der Verzweiflung und Machtlosigkeit.
Du hast ja auch noch Familie und Freundinnen in Russland. Hattest du denn schon die Möglichkeit, mit denen zu sprechen?
Ja, auf jeden Fall, mit vielen Freundinnen vor allem. Und meine ganzen Social-Media-Kanäle sind auch mit Reaktionen von vielen Leuten voll, vor allem von jungen Leuten. Und da reagieren die meisten so wie ich. Zumindest habe ich ehrlich gesagt gar keine andere Reaktion bisher gesehen. Entweder ist es mein Bubble, was ja natürlich auch sein kann, oder kann man auch sagen, dass schon viel mehr junge Leute so reagieren. Und viele machen sich auch vor allem Sorgen, was jetzt mit Russland dann weiter passiert. Weil so wie wir das aus der Erfahrung kennen, vor 8 Jahren hat das Ganze nichts Gutes für Russland bedeutet. Wirklich. Also das waren nur schlechte Folgen für die russische Bevölkerung. Und man versteht es auch, die Sanktionen, die jetzt kommen können oder kommen werden, die bedeuten halt nichts Gutes für einfache Menschen. Und die Oligarchen, gegen die Sanktionen gerichtet sind, die werden das wahrscheinlich gar nicht spüren. Aber wenn das die einzige Möglichkeit ist, irgendwas noch dagegen zu unternehmen, dann soll es unternommen werden. Und das sagen auch sehr, sehr viele aus meinem Freundeskreis gerade.
Mhm. Haben die dir auch noch weiter von ihren Ängsten erzählt? Also was sie vielleicht in ihrem persönlichen Leben, wovor sie da Angst haben?
Ja, auf jeden Fall. Also erstens bedeutet das wirklich nichts Gutes für die Wirtschaft und Leute verdienen in Russland eh nicht so viel. Und das Lebensniveau ist ja eh nicht hoch. Das heißt, die haben generell Angst, dass ihr Leben auch viel schlechter sein wird. Diejenigen, die zum Beispiel mal gerne reisen, verstehen, dass es jetzt mit vielen Reisen vorbei ist sozusagen. Und einige, die zum Beispiel schon im Ausland wohnen oder nach Ausland ziehen wollten, die machen sich Sorgen, ob das überhaupt dann noch weitergeht, ob das noch dann bald erlaubt wird, ob es dann auch von der russischen Seite dann irgendwie verboten werden könnte. Genau, da machen sich schon echt sehr viele Leute Sorgen. Und die Leute, die dann im Ausland schon jetzt wohnen, zum Beispiel auch wie ich, die machen sich Sorgen, inwiefern sie überhaupt, keine Ahnung, ihre Familien besuchen können. Wie, ob das überhaupt in der nächsten Zeit passieren wird, dass ich meine Mama sehe, das weiß ich gerade wirklich nicht. Und meine Mama wird mich wahrscheinlich auch nicht so wirklich besuchen können.
Was sind denn jetzt so deine Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft, wie das weitergeht?
Ja, schwer zu sagen, ich weiß nicht. Also ich hoffe, es werden keine Menschen verletzt. Ich hoffe so sehr, es wird niemand sterben, es werden keine Häuser zerstört und so weiter und so fort. Und ich hoffe so sehr, dass die Welt drauf irgendwie reagiert, weil man kann das ja nicht durchgehen lassen. Und dass es vielleicht doch irgendwie politisch zu lösen wäre. Aber ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich habe diese Hoffnungen, aber das sind so die letzten Tropfen der Hoffnung, weil gerade, wie wir das aus Geschichten schon gelernt haben, passiert es leider eher so, dass es wahrscheinlich alles durchgeht und wir damit dann uns irgendwie abfinden müssen. Und ich hoffe, man kann etwas dagegen tun, wirklich. Innerhalb des Landes kann man wenig machen, weil die Lage in Russland ist gerade so schwer. Es ist wirklich gefährlich, auf die Straße zu gehen, zu protestieren. Es gibt ja so viele Fälle schon, dass Leute für Likes und Kommentare verhaftet wurden. Die meisten Aktivistinnen und Leute, die irgendwas versucht haben zu ändern, die sind entweder im Knast oder sind jetzt zu ausländischen Agentinnen ernannt worden, was ja eben auch im privaten Leben sehr viel Schwierigkeiten bedeutet. Oder die sind dann ins Ausland gezogen, weil sie Angst haben und Drohungen bekommen haben. Das heißt, innerhalb des Landes etwas zu unternehmen, wird bestimmt schwierig. Und meine einzige Hoffnung, die ich noch habe, dass es vielleicht doch in der internationalen Politik etwas zu lösen ist. Aber naja.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du nochmal mit mir so offen gesprochen hast, mir was über deine Ängste erzählt hast und ich jetzt echt nachvollziehen oder besser nachvollziehen kann, wie du dich fühlst und wieso deine Sicht auf die Dinge sind.
Ja, ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass es auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig ist, jetzt mit Leuten aus der Ukraine zu sprechen, weil die sind ja die Menschen, die jetzt wirklich vor allem leiden werden, glaube ich. Und es tut mir einfach wirklich extrem leid. Und ich habe auch schon mit vielen Freundinnen von mir aus der Ukraine gesprochen. Und um halt zumindest zu zeigen, hey Leute, es ist mir nicht egal, es tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, was man dagegen machen kann. Und es ist einfach so, dass ich jetzt in diesem Land geboren war und man sucht eigene Heimat leider nicht aus. Und man darf auch nicht vergessen, dass ein Land heißt nicht nur die Regierung, sondern auch die Bevölkerung. Und es gibt in Russland wirklich sehr, sehr viele Menschen, die gegen Krieg sind, die sowas sich nicht gewünscht haben und die auch was dagegen unternehmen würden, wenn sie könnten. Und ich hoffe, es wird jetzt auch nicht dazu kommen, dass sowieso schwierige Beziehungen zwischen der russischen Bevölkerung und der ukrainischen noch schwieriger sein werden, weil es ist ja im Endeffekt Politik, die von PolitikerInnen gemacht wird. Es soll eben die Beziehungen zwischen einfachen Menschen hoffentlich nicht beeinflussen.
ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass Jekaterina und Maxim eigentlich das Gleiche wollen. Also sie wollen beide Frieden, beide können nichts für die Lage. Beide merken auch, dass es ihnen und ihrer Familie und Freunden schadet. Und einfach die Leute, die da leben, darunter leiden. Oder auch sie, ich meine, die wohnen jetzt auch in Deutschland, aber die leiden ja auch voll darunter.
Ja, man hat auch irgendwie richtig gespürt, wie verzweifelt sie jetzt war und dass sie auch... Sie hat irgendwie ganz gut beschrieben, wie das so den Alltag auch mitnimmt von ihren Freundinnen da. Also, dass sie auch nicht wissen, ob sie noch mal ins Ausland reisen können. Mhm. Und was ich halt sehr krass fand, dass sie auch meinte, dass sie nicht weiß, wann und wie sie ihre Mama noch mal sehen kann. Das hat irgendwie einen richtig mitgenommen.
Weil das ist ja auch so eine Angst, die wir hier jetzt in unserer privilegierten Situation gar nicht wirklich kennen.
Ja.
Und mir ist auch nochmal aufgefallen, der Unterschied vom ersten Interview zu dem Interview. Also beim ersten Mal war sie noch viel vorsichtiger, was sie sagt. Auch einfach aus Angst, irgendwie sich zu kritisch zu äußern und dann vielleicht mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Jetzt beim zweiten Mal habe ich gemerkt, wie emotional sie war, wie wütend sie auch war. Und sie hat dann auch offener gesprochen und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie jetzt dachte, okay, ich kann jetzt nicht mehr mich vorsichtig ausdrücken. Ich bin so sauer und ich kann hier auch nichts und niemanden mehr in den Schutz nehmen. Nochmal kurz als Hinweis, also Jekaterina ist jetzt natürlich auch wieder nur eine Person. Sie kann jetzt nicht für alle Leute in Russland sprechen, aber es ist zumindest mal eine Sicht auf die Lage und so ein Schicksal, was hinter den Schlagzeilen steckt. Und sie sagt ja auch, dass sie hofft, dass jetzt keine Menschen sterben, aber... Wie Christina ja auch schon gesagt hat, es ist da ja schon ein Krieg und es sind schon viele Leute gestorben. Und damit meinte sie natürlich, dass sie jetzt nicht will, dass noch mehr Menschen sterben.
Wir haben ja jetzt schon im Laufe des Podcasts voll viel erfahren. Am Anfang hat uns Christina ja mal die ganzen Basics erklärt und wir haben auch einen Eindruck bekommen, was junge Leute eigentlich so zu dem ganzen Thema sagen. Natürlich geht es uns erstmal um die Menschen in der Ukraine und in Russland, die da betroffen sind. Aber wir wollen auch mal schauen, was die ganze Situation hier für uns in Deutschland heißt. Und dabei hilft uns jetzt wie immer das SWR Hauptstadtstudio und da spreche ich jetzt mit Oliver. Hi Oliver.
Hallo.
Auf Insta haben wir auch eine Frage bekommen, was dieser ganze Konflikt denn jetzt eigentlich mit uns hier in Deutschland zu tun hat.
Ja, dabei ist ein wichtiger Punkt, dass Deutschland und Russland wichtige Handelspartner sind. Deutschland bekommt zum Beispiel jede Menge Gas aus Russland. Das ist wichtig, damit bei uns die Heizungen funktionieren. Die Industrie, die braucht Gas, also Fabriken. Und da wir bei uns in Deutschland kaum selbst Gas haben, ist es wichtig, dass wir das aus Russland bekommen. Deutschland steht in diesem Konflikt aber auf der Seite der Ukraine, weil die Bundesregierung klar sagt, das, was Russlands Präsident Putin da gerade macht, also die Ukraine im Prinzip übernehmen zu wollen, das ist komplett, das geht gegen alle Regeln, das geht so nicht. Aber diese Meinung hat Deutschland in den letzten Wochen eher nur vorsichtig gesagt Richtung Russland, um nicht zu befürchten, dass Russland auf Deutschland sauer wird und vielleicht kein Gas mehr liefert und auch keine andere Bodenschätze, die es bei uns nicht gibt, aber wichtig für uns sind. Wenn das nämlich passieren würde, dass kein Gas mehr kommt, dann würde alles teurer bei uns, also das Heizen und das tägliche Leben.
Es wurde ja jetzt auch immer wieder Nord Stream 2 angesprochen. Kannst du uns vielleicht ganz kurz erklären, was das ist und wie jetzt da quasi momentan so der Stand der Dinge ist?
Ja, das ist eine Gasleitung, die von Russland nach Deutschland führt, durchs Meer, also eine neue Gasverbindung sozusagen. Die sollte jetzt eigentlich bald in Betrieb genommen werden, damit mehr Gas von Russland Richtung Westen fließen kann. Aber das Problem ist, dass da Deutschland jetzt gerade so ein bisschen zweifelt oder beziehungsweise, dass der Bundeskanzler gesagt hat, wir wollen diese Gaspipeline erstmal nicht in Betrieb nehmen, um Russland zu zeigen, Moment, das geht so nicht mit der Ukraine. Also sprich, diese Nord Stream 2-Leitung, die ist jetzt erstmal sozusagen auf Eis gelegt.
Kann es denn jetzt auch sein, dass Deutschland bald auch Waffen in die Ukraine schickt?
Das hat bisher Deutschland immer ausgeschlossen und zwar mit der Begründung, dass Deutschland eine geschichtliche Verantwortung habe. Der Punkt ist ja der, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg angezettelt hatte. Da ist ja halb Europa verwüstet worden und seitdem ist das Thema Waffen, Militär ein etwas schwieriges bei uns. Die Bundesregierung sagt, wir wollen auf keinen Fall dazu beitragen, dass ein militärischer Konflikt weiter angeheizt wird und deshalb liefern wir keine Waffen in Konfliktgebiete. Aber in den letzten Jahren gab es dann doch immer wieder Beispiele, wo Deutschland dann eben genau das gemacht hat, also Waffen geliefert hat. Das weiß auch die Ukraine. Und Bundeskanzler Scholz hat nun gesagt, die Lage hat sich in den letzten Tagen so sehr verändert, dass man nochmal neu drüber nachdenken muss, die Lage neu bewerten muss. Also, da könnte sich die Haltung der Bundesregierung vielleicht nochmal ändern mit den Waffen.
Wir haben am Wochenende ja mit Maxim gesprochen und er hat sich gewünscht, dass die Ukraine vielleicht ein Teil der EU oder der NATO werden wird. Wie realistisch schätzt du das denn ein, dass das wirklich passiert?
Also die Ukraine würde gerne beides. Mit der EU hat das Land auch schon enge Verbindungen. Man arbeitet zusammen in einigen Bereichen. Aber die Ukraine ist eben noch kein richtiges EU-Mitglied. Einige Beobachter sagen, dass das Land vielleicht so in 2-3 Jahren eine Mitgliedschaft beantragen könnte und dann so in 8 oder 10 Jahren auch das erreichen könnte, also EU-Mitglied wäre. Doch inwieweit die aktuelle Lage dieses Projekt jetzt bremst, das kann man nur schwer sagen. Und mit der NATO gab es auch immer wieder Gespräche, dass die Ukraine dazugehören könnte. Aber von der NATO heißt es im Moment, dass dieses Thema nicht auf der Tagesordnung steht. Also da wird nicht konkret drüber geredet, auch wenn Russlands Präsident Putin das ja so darstellt. Also ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Ukraine EU-Mitglied wird als NATO-Mitglied.
Kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was die NATO eigentlich ist?
Ja, die NATO ist ein Militärbündnis. 30 Länder sind dabei, darunter die USA und auch Deutschland. Und alle haben sich untereinander versprochen, jeder hilft dem anderen, wenn es sein muss, wenn ein Land angegriffen wird. Wenn also zum Beispiel Deutschland angegriffen würde, dann würden andere NATO-Länder Soldaten schicken, um Deutschland zu unterstützen. Die NATO gibt es seit über 70 Jahren. Sie wurde damals gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sich der Westen mit den USA und der Osten mit der Sowjetunion und Russland als große Feinde gegenübergestanden haben. Und das ist ja eine Situation, die wir ja im Prinzip jetzt wieder haben.
Und was muss Deutschland jetzt eigentlich machen, wenn der Konflikt noch weiter eskaliert?
Naja, da ja weder die Ukraine noch Russland NATO-Partner sind, müsste Deutschland erstmal nichts machen, also sich eigentlich gar nicht einschalten. Aber Deutschland hat ja sich schon auf eine der beiden Seiten gestellt, auf die ukrainische, will es also sich aber auch mit der russischen nicht verscherzen. Wir hatten es ja gerade schon von den wichtigen Handelsbeziehungen und eben wegen dieser wirtschaftlichen Verbindungen, ist das so ein schwieriges Thema. Wobei auch Deutschland wichtig ist. Russland braucht das Geld aus Deutschland, also wäre auch die Frage, ob Russland wirklich sagen würde, okay, ihr bekommt kein Gas mehr von uns, wenn ihr euch klar auf die Seite der Ukraine stellt, dort helft, also quasi gegen Russland arbeitet, ist schwer zu sagen, was dann wirklich kommt.
Oliver hat jetzt auf jeden Fall nochmal ganz gut erklärt, warum auch in Deutschland wir hier von diesem Krieg betroffen sind. Also beispielsweise das mit dem Gas. Das ist ja schon sowas, woran man erst gar nicht so denkt.
Ja, das hat mich auch überrascht, wie viel auch davon abhängt und wie dann doch alles zusammenhängt. Also eben, ja, dass jetzt unsere Gasrechnung auch teurer werden könnte.
Und er hat ja auch nochmal deutlich gesagt, dass Deutschland auf der Seite von der Ukraine steht, also nicht auf der russischen Seite. Das war vielleicht auch nochmal ganz gut, damit man sich das nochmal verdeutlicht hat.
Was ich auch noch spannend fand, dass auch ein Grund dafür ist, wieso jetzt Deutschland keine Waffen liefert, dass der einfach noch aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Also einfach durch Deutschlands Geschichte. Und das hat jetzt auch wieder einen Einfluss auf diesen Krieg, also dass wir jetzt deshalb auch keine Waffen liefern wollen.
Ja, und ich glaube, da sieht man jetzt auch irgendwie schon, was für ein schwieriges Thema das ist und welche komplexen Zusammenhänge da alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Und es gibt auch ganz schön viele Meinungen zu dem Thema. Uns hat aber die Arbeit an dem Podcast jetzt auf jeden Fall geholfen, das Ganze mal ein bisschen besser zu verstehen.
Auf jeden Fall. Und natürlich konnten wir jetzt auch nicht alles anreißen. Dafür ist das Thema ja, wie gesagt, einfach zu groß und zu komplex. Und wir haben ja auch nur jetzt 2 Einzelstimmen aus den jeweiligen Communities gehört. Wir haben euch aber auch ein paar hilfreiche Links in die Shownotes gepackt. Also von Mr. Wissen2Go, den kennt ihr bestimmt. Der hat zum Beispiel einige Videos zu dem Thema gemacht, die auch helfen, das Ganze noch besser zu verstehen. Und wir verlinken da noch ein paar weitere Quellen.
Wir wollten jetzt mit dem Podcast quasi euch so eine Basis geben, damit ihr jetzt die Nachrichten einfach ein bisschen besser einordnen könnt und auch ein paar komplizierte Begriffe, die jetzt wahrscheinlich in der Zukunft immer mal wieder fallen werden, damit man die schon mal gehört hat.
Ich fand durch die Folge jetzt auch mal spannend zu sehen, was so die Person hinter den Schlagzeilen betrifft, weil in der Politik, da höre ich immer nur, oder in den Nachrichten, da höre ich immer nur, okay, Putin macht jetzt das und der Präsident oder der Kanzler redet jetzt mit dem und das steht jetzt als nächstes an, aber man weiß irgendwie nie, wie es wirklich den Leuten da geht und ich finde, das haben unsere Gespräche jetzt schon ganz gut gezeigt.
Ja, voll, was da so für Schicksale und für ganze Leben so dahinter hängen. Also dass jetzt, wie Ekaterina auch schon gesagt hat, dass jetzt auch manche von ihren Freundinnen nicht wissen, ob sie nochmal ins Ausland können oder so. Das können wir uns irgendwie alles so gar nicht vorstellen, dass sowas das Leben so stark beeinflussen kann. Und ich habe jetzt auch nochmal richtig verstanden, mir wurde nochmal klar, wo sich der ganze Krieg gerade so abspielt. Also was da genau die Gebiete sind und sowas. Weil vorher habe ich auch immer nur Ukraine, aber jetzt wurde mir nochmal so ein bisschen der Bereich klar. Und auch aber, wie nah die Ukraine an uns wirklich dran ist.
Ja, ich finde, da hilft es auch immer voll, wenn man sich das mal auch nochmal auf der Landkarte anschaut. Weil wenn man das wieder immer nur hört, dann hat man schon mal eine Vorstellung. So genau, aber wenn man sich das vielleicht auch nochmal anschaut, das hilft auf jeden Fall. Ich fand es auch nochmal interessant zu hören, so den Unterschied zwischen Christina Nagel, der Korrespondentin, und Jekaterina. Also Christina Nagel hat ja gesagt, dass das auch viele gut finden, was Putin macht in Russland. Natürlich, weil da auch anders berichtet wird in Russland darüber als in Deutschland. Und Jekaterina hat ja gesagt, dass das in ihrer Bubble, dass die Leute das halt nicht so gut finden, das auch verurteilen. Und sie ist ja auch in einer anderen Situation hier in Deutschland. Also sie kriegt ja auch die Nachrichten von verschiedenen Seiten mit, weshalb vielleicht dann auch wieder ihre Meinung anders oder reflektierter ist.
Wir hoffen, dass wir euch mit der Folge jetzt ein paar Eindrücke geben konnten und auch ein paar Basics mitgeben konnten. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann bewertet sie doch gerne auf der Podcast-Plattform, auf der sie sie gerade hört, und teilt sie auch mit einer Freundin.
Und wenn ihr Ideen für eine neue Folge habt oder uns auch Feedback zu dieser Folge geben wollt, dann schreibt uns das gerne über Instagram oder per Mail. Dazu steht alles in den Shownotes.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Tschüss.
Ciao.
Die und du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin. Neue Folgen alle 2 Wochen in der Das Ding-App, der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.